Abitur, was ja durchaus vorstellbar. Momentan sind ja auch welche in unseren Reihen, die vor diesen Fragen stehen. Naja, der macht also sein Abitur und er hat Sport als Leistungsfach. Es ist echt ein Mordsportler, einer der, stellen wir uns vor, so eine Kleinstadt, der in der Kleinstadt schon ein richtig guter Tennisspieler ist, der im Grunde genommen jedes Tennisspiel gewonnen hat, dieser Kleinstadt. So, schon so eine richtige Lokalgröße. Jeder kennt ihn, eben bekannt wie ein bunter Hund. Und dieses Sportabitur besteht er auch mit einer glatten Eins. Seine Familie ist begeistert, die Leute von seinem Tennisverein sind begeistert. Und irgendwie steht die Frage vor ihm, was soll er jetzt machen? Soll er Sport studieren? Was denkt ihr? Soll er Sport studieren? Was ist eine kluge Entscheidung für so jemand, was er dann tut? Ich denke, es ist wirklich echt zu fragen, ist da der sinnvolle Schritt, Sport zu studieren? Als Student, als angehender Tennisprofi kann er auf andere treffen, die das, was er sich in 3 Stunden erarbeitet, in einer halben Stunde erarbeiten und die immer noch einen Tick besser sind wie er. Das machen ja manche, die von der Schule aufgrund von bestimmter Leistungen den Schritt machen in einen Beruf, in eine Ausbildung, in ein Studium, dass sie plötzlich merken, oh, die Uhren ticken jetzt aber etwas anders. Und plötzlich merken sie, da gibt es 5 in der Reihe und bei 3 davon, die sind echt noch nicht nur ein Quäntchen, sondern ganz ordentlich besser wie ich. Da komme ich gar nicht richtig hin, obwohl ich zu Hause echt als Größe gegolten habe. Nachbarn und Freunde, Bekannte sagen, natürlich, du musst Sport studieren. Und dann beginnt er vielleicht die Laufbahn eines Tennisprofis. Und es beginnt ein Lebensweg, wie viele Lebenswege begonnen werden, wo jemand das ganze Leben das Gefühl hat, das letzte Quäntchen fehlt. Eigentlich ist es nicht der Lebensweg, der für mich bestimmt ist. Er beginnt einen Lebensweg, den er nie ganz wirklich meistern wird, der ihn nie wirklich ganz erfüllt. Aber wie finde ich zum richtigen Umgang mit meinen Talenten, mit meinen Begabungen? Darum geht es heute. Das Thema mit Gott rechnen im Umgang mit meinen Gaben oder Talenten. Wir haben vorhin den Text gehört, der uns in unseren Vorstellungen leiten soll. Und das Erste, was Jesus in diesem Gleichnis sagen möchte, ist, verstehe dich als ein Hausverwalter Gottes. Verstehe dich als ein Hausverwalter Gottes. Was ist ein Hausverwalter? Wir haben als Gemeinde, wir haben einen Hausverwalter. Der ist heute Morgen nicht da. Aber wir haben einen Hausverwalter, das ist Raimund Klotz. Ihm haben wir als Gemeinde die Gebäude und alles, was damit zu tun hat, zu treuen Händen übertragen. Er macht Verträge oder guckt, dass diese Verträge auf den Weg kommen. Er stellt Rechnungen, er macht Abrechnungen, er bringt in den Bauausschuss ein, was da gemacht werden muss. Ist derjenige, der guckt, dass die Sachen vermietet sind, wo man etwas vermieten muss. Es ist unser Hausverwalter, der gucken muss, dass mit dem, was wir hier haben, ein Gebäude, dass da ordentlich gewirtschaftet wird. Und Jesus erklärt an dieser Hausverwaltertätigkeit, wie der Grundsatz von Gottes Welt ist, mit Gaben, mit anvertrautem Recht umzugehen. Diese Hausverwaltertätigkeit ist ein ganz wichtiger Grundsatz des Reiches Gottes. Und Jesus sagt als Erstes über das Reich Gottes ist wie ein Mensch, der über Land zog und seine Knechte rief und vertraute ihnen seine Habe an. Was bedeutet das? Jesus erklärt an dieser Hausverwaltertätigkeit, da gibt es also einen Gutsbesitzer, sagt er, das ist so die Gleichnisebene, da gibt es Güter, ja, verschiedene Güter, und es gibt Verwalter. Und es gibt einen Auftrag, nämlich diese Verwaltung zu tun. Und Jesus sagt, Gott ist der Eigentümer. Gott ist dieser Gutsbesitzer. Die Güter, das ist unser Leben. Die Summe unserer verschiedenen Begabungen, das sind ja viele. Das sind zunächst mal materielle Güter, die wir vielleicht sogar mitbekommen haben. Geld, Grundbesitz, alles Mögliche. Dann sind es physische, also körperliche Gaben. Unsere ganzen Glieder, die wir hier haben. Alles, was wir fühlen können an uns. Kraft, Gesundheit. Eine angenehme Erscheinung ist eine Gabe Gottes. Dann psychische oder emotionale Gaben. Unsere Seele. Oder so Gefühlsregungen wie Liebe oder Hass oder Zorn oder Verlangen oder Widerwillen, Hoffnung. Das sind ja alle ganz unterschiedlich begabt. Es gibt Leute, die können ganz stark Mitleid empfinden. Oder manche Leute, die können sich über etwas tierisch aufregen. Das ist nicht unbedingt schlimm. Es hat alles seinen Platz in Gottes Ordnung. Dann gibt es mentale Gaben, also geistige Gaben. Die Kraft, die Vorstellungskraft, geistliche Gaben. Unser Verstand, Wissen, Erkenntnis, Bildung, Fantasie. Und es gibt geistliche Gaben. Vor allem, dass wir diese ganzen Gaben im Sinn des Schöpfers verstehen und einsetzen können. Und jetzt wird gesagt, diese Übertragung der Gaben ist auf Zeit. Nämlich im 19. Vers heißt es, über eine lange Zeit kam der Herr dieser Knechte und hielt Rechenschaft mit ihnen. Also Jesus macht klar, und das ist die erste Antwort auf die Frage, womit muss ich rechnen im Umgang mit meinen Talenten? Ich bin nicht der Besitzer. Ich bin nicht der Eigentümer. Gott ist der Eigentümer. Er hat mir die Dinge für eine Zeit lang anvertraut zu treuen Händen, bis zu dem Tag, an dem ich sie ihm wieder geben darf. Aber was habe ich zu verwalten? Was ist meine Bestimmung? Das ist eine ganz entscheidende Frage, die für jeden wichtig ist, dass er sie in seinem Leben beantwortet. Jesus ermutigt, frage, und das ist das Zweite, Jesus ermutigt, frage nach deiner Bestimmung, frage nach deiner Berufung. Im zweiten Satz unseres Gleichnisses heißt es, und einem von diesen Knechten gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2 und einem, dem dritten einen, einem jeden nach seiner Tüchtigkeit. 2 Beobachtungen zu diesem Satz. Das erste ist, jeder bekommt etwas. Keiner geht leer aus. Das müssen wir einmal so wahrnehmen. Ich treffe immer wieder Leute, die haben das Gefühl, ich habe nichts abbekommen im Leben. Das ist nicht wahr, sagt Jesus. Jeder bekommt etwas. Und dann ist natürlich die zweite Beobachtung, wir nehmen Unterschiede wahr. Ja, der eine 5, der andere 2, der dritte 1 Pfund. Je nach ihrer Tüchtigkeit, übersetzt Luther, das griechische Wort heißt Dynamis, Fähigkeit, Kraft, Vermögen. Was steckt da dahinter? Was möchte Jesus damit sagen? Jesus möchte nicht sagen, dass der eine mehr, der andere weniger bekommen hat. Jesus möchte auf die Unterschiedlichkeit unserer Gaben hinweisen. Wir haben nicht das Gleiche bekommen. Um das zu verstehen, was da dahinter steckt, müssen wir einen ganzen Schritt zurückgehen und uns überlegen, wie hat Gott eigentlich den Menschen konzipiert? Was hat Gott eigentlich gedacht, wie Menschsein aussehen soll? Und wir lesen am Anfang in der Bibel, in den ersten 11 Kapiteln, das ist so das Vorwort, wie wir unser Leben überhaupt ansehen sollen. Und da ist zu diesem Thema, an dem wir jetzt stehen, ein ganz entscheidender Satz. Da sagt die Bibel, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Damit ist nicht gesagt, dass alle heiraten sollen, sondern was da gesagt ist, ist, Leute, als Menschen sind wir nicht so konzipiert, dass wir unser Leben alleine bewältigen, sondern wir bewältigen unser Leben im Konzert, in der Gemeinschaft der Menschen, mit denen wir zusammengestellt sind. Jeder hat unterschiedliche Gaben. Und das sind wie Puzzleteile. Der Mensch ist wie so ein Puzzleteil. Und nur in Gemeinschaft gibt es ein ganzes Bild. So hat Gott uns Menschen konzipiert. Das ist Gottes Vision von der Menschheit. Und Jesus sagt, deswegen nimm diese Unterschiede wahr. Das ist wichtig. Und frage nach deiner Bestimmung. Was ist mein Pfund? Was ist mein Teil? Es wäre verkehrt zu gucken, hat er mehr oder der weniger, sondern es geht darum zu erkennen, was ist die Summe meiner Gaben, die ich habe und was sagt das aus, was meine Rolle in dieser Welt ist, meine Rolle in meinem beruflichen Umfeld, meine Rolle in meiner Familie, meine Rolle in meiner Gemeinde, meine Rolle in meiner kommunalen Gemeinschaft. Ich weiß nicht, ob ihr euch, wie sehr ihr euch darüber schon einmal Gedanken gemacht habt. Was sind meine Gaben, Stärken? Hast du eine Vorstellung von der Bestimmung, zu der Gott dich in diese Welt gesetzt hat? Auch das führt uns noch einmal ganz an den Anfang, um zu verstehen, wie wir als Christen Leben überhaupt verstehen. Kein Mensch ist irgendwie zufällig in dieser Welt. Unser Glaube ist, dass der Gott, den wir eigentlich gar nicht richtig verstehen können, uns aber so liebt, dass er jeden mit einer konkreten Bestimmung in diese Welt gesetzt hat. Und unsere Aufgabe ist, im Grunde genommen, uns zu dem Bild gestalten zu lassen, das sich Gott von uns gemacht hat. Und da ist es wichtig zu fragen, was ist die Summe meiner Gaben und Stärken, weil sich daraus auch eine Vorstellung für meine Bestimmung ergibt. Wir haben ja vorhin schon gesagt, die Glaubenstage kommen bald und da haben wir als ein wichtiges Thema das Thema Entdecke deine Gaben und Berufung. Das ist etwas kolossal Wichtiges für unser Leben. Wie können wir sowas machen? Für die Frage nach Gaben, Stärken und Lebensbestimmung finde ich drei Fragekreise sehr, sehr wichtig. Ich habe sie aufs Gottesdienstblatt nochmal abgedruckt. Das ist als erstes die Frage, entwickle ein Gespür für die Dinge, in denen du wirklich gut bist. Und hab auch ein Gespür für das, was du nicht wirklich kannst. Es ist ja manchmal so, dass wir unbedingt das machen wollen, was wir nicht können. Da ist es so wichtig, dass wir Begleiter haben, denen wir vertrauen können, die uns von solchen falschen Pferden wegholen. Was machen Menschen ihr Leben kaputt, wenn sie Jahr für Jahr verkrampft an einem Leben festhalten, zu dem sie nicht geschaffen sind? Wir alle kennen wahrscheinlich solche Fälle. Wenn du das bei dir spürst, dann versuche im Glauben eine Korrektur. Als die meisten wissen, dass ich in meinem ersten Beruf Musiker war und wie ich die Entscheidung getroffen habe, Theologie zu studieren und Pastor zu werden, habe ich das mit meinen Eltern besprochen, habe das meinen Eltern gesagt. Ich kann mich noch gut erinnern, wo ich im Wohnzimmer saß bei uns zu Hause und meinem Vater das gesagt hat. Ich habe auch ein bisschen Herzklopfen gehabt, weil ich gedacht habe, was sagt er jetzt? Sagt er, ist das ein neuer Spleen oder was machst du jetzt? Aber so hat er gar nicht reagiert. Und mein Vater hat etwas ganz Wichtiges gesagt, das mir bis heute sehr in Erinnerung ist. Ich habe damals sehr viele Wettbewerbe gemacht. Habe im Großen und Ganzen war ich ganz gut dabei, hätte bestimmt eine gute Stelle einmal bekommen oder habe ja eine gute Stelle gehabt und wäre da gut weitergekommen. Aber bei den Wettbewerben und dort, wo es dann nochmal einen Schritt weiter geht, war ich in der Summe meistens knapp drunter, dass es zum ersten Platz gereicht hat. Und mein Vater sagt zu mir, als ich gesagt habe, ich möchte eigentlich da wechseln, sagt er, naja, vielleicht ist das ein wichtiger Hinweis. Du hast doch bei etlichen Wettbewerben in der Vergangenheit immer knapp den ersten Platz verfehlt. Vielleicht ist das nicht dein Weg. Das fand ich damals ganz, ganz wichtig. Weil ich hätte garantiert eine ordentliche, sehr gute Stelle bekommen. Aber ich hätte nicht die Erfüllung bekommen. Ich weiß noch genau, wie ich damals das für mich geklärt habe. Hatte ich das erste Mal in meinem Leben das Gefühl, ich kann Gott wieder geradeaus in die Augen sehen. Das ist ein unglaublich starkes Gefühl. Das wünsche ich jedem. Deswegen musst du nicht Pastor werden. Aber du musst von Gott irgendwie grünes Licht haben für den Weg, auf dem du gehst. Weil das macht dich echt stark. Das Zweite, was du für dich klären solltest, ist, was gibt dir Kraft und Inspiration? Was gibt dir Kraft und Inspiration? Wo machst du irgendetwas, wo du danach denkst, wow, jetzt war ich etliche Stunden dabei und eigentlich fühle ich mich fast noch gestärkt. Ich komme eher noch besser raus, wie ich reingegangen bin. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis, wo du gut unterwegs bist. Und das Dritte ist die Frage, was entfacht deine ganze Leidenschaft? Muss ich auch nochmal auf unseren Hausverwalter zurückkommen. Ich sage jetzt was ganz Gutes, das darf man über abwesende Leute machen. Bin letzte Woche hier durch unser Tor durchgegangen und dann kam mir jemand von unseren ehemaligen Mietern vom Vorhaus, wir haben ja diese ganze Geschichte verkauft, kam mir entgegen und dann sagt sie, also sie muss jetzt was sagen. Sie würde ja zu gern einmal Mäuschen spielen, wie unser Hausverwalter mit der Wohnungsgesellschaft, die das Ganze jetzt verwaltet, umgeht. Weil da herrscht ja das totale Chaos. Und sie hat etwas sehr Wahres ausgesprochen. Da laufen momentan wie E-Mails, ich kriege es immer auf CC mit. Da ist tatsächlich unser Hausverwalter Herr der ganzen Szene. Da herrscht wirklich das totale Chaos. Unser Hausverwalter ist ein Mensch, der hat eine wahnsinnige Leidenschaft für Excel-Tabellen. Ja, natürlich, das ist unglaublich. Wenn ich jemanden brauche, der eine gute Aufstellung macht, dann weiß ich, wo ich hingehe. Wenn der uns, das ärgert einen manchmal, weil er bringt immer noch einmal ein Update. Er ist mit seiner Arbeit praktisch nie zufrieden. In jede Sitzung bringt er nochmal Sachen und in der Sitzung fehlt mir nochmal einen Fehler. Das nervt manchmal fast, aber das hat natürlich einen wahnsinnigen Wert. Und da ist seine Leidenschaft. Der könnte für eine Excel-Tabelle echt sterben. Aber wir haben dadurch einen wahnsinnigen Wert als Gemeinde. Und das meine ich. Das meine ich. Ein anderer, also ich, für mich ist es ein Riesengroß. Ich könnte mit dem gar nicht umgehen. Ich bin froh, dass wir uns so gegenseitig ergänzen können. Wenn ich das Ganze machen müsste, das wäre für mich echt was Hartes. Ich bin so froh, dass wir jetzt im Finanzausschuss die Sachen anders geordnet haben und da Leute nachgekommen sind, die das wahrscheinlich mit links machen, was ich vorher nie hingekriegt habe. Okay, es ist eine wichtige Frage, was entfacht deine ganze Leidenschaft? Was berührt dich besonders? Was macht dich rasend, wenn es nicht ist? Das sind entscheidende Fragen. Und in den Schnittmengen dieser Fragen, wenn du mit denen unterwegs bist, wird sich, glaube ich, ein Gespür einstellen, wo Gott deinen Platz dir in der Welt zugedacht hat. Aber was ist dann? Dann heißt es, konzentriere dich ganz auf deine Bestimmung. Konzentriere dich ganz auf deine Bestimmung. Jesus erzählt ja in diesem Gleichnis zwei Umgangsarten, wie wir mit unseren Begabungen umgehen können. Da werden zwei geschildert, die nehmen ihre Pfunde in die Hand und dann wuchern sie damit. Und da geht es nicht darum, dass der eine weniger empfangen hat und der andere mehr. Da wird auch einer erzählt, der hat 2 Pfund gehabt, aber der setzt sich auch ganz ein. Und dann wird von einem erzählt, der vergräbt das Ganze. Und dann wird die Reaktion des Herrn erzählt. Die einen lobt er und den anderen tut er auf gut Schwäbisch den Rost runter. Die Botschaft ist klar, entwickle deine Gabe. Wuche mit ihr, konzentriere dich ganz auf deine Begabung. Das Gegenbild ist eben, wenn ich meine Gabe vergrabe. Vergraben ist mehr, als dass ich es bloß liegen lasse. Ich habe vor etlichen Jahren einmal in einem Buch eine super Fabel gelesen, die das sehr gut illustriert, was Vergraben auch noch ist und die möchte ich uns vorlesen. Ich habe sie schon einmal in einem Mitarbeiterbrief weitergegeben. Es ist die Fabel vom Fuchs und Igel. Da wird erzählt, es war ein Fuchs und ein Igel. Der Fuchs war berühmt für seine Schläue. Er war stolz auf seine vielen Strategien, um andere zu attackieren. So schlich er auch um die Höhle des Igels, um in einem günstigen Moment zuschlagen zu können. Mit seinem glänzenden Fell, den flinken Bewegungen und seiner List wirkte er wie der sichere Gewinner. Verglichen mit dem Igel war er wenig attraktiv. Er sah aus wie so eine Mischung zwischen Stachelschwein und Gürteltier. Während der Fuchs wieder einmal auf der Lauer lag, lief ihm der Igel über den Weg. "Jetzt habe ich dich", freut sich der Igel. Der kleine Igel witterte die Gefahr und dachte, der schon wieder, lernt erst denn nie und igelt sich ein. Als der Fuchs die stachelige Kugel sah, blies er die Attacke ab. Auf dem Rückweg durch den Wald sah er bereits über eine neue Angriffstaktik nach. Jeden Tag spielte sich das Gleiche ab. Trotz der vermeintlichen Schläue des Fuchses blieb der Igel immer der Gewinner. In dieser Fabel steckt eine ganz wichtige Wahrheit. Der Fuchs verkörpert einen Menschen, der ist auf vielen Ebenen aktiv. Viele Ideen, viele Ziele gleichzeitig. Und trotz dieser 100.000 Sachen kommt er nicht zu Potte. Der Igel steht für einen, der sein Leben auf einen zentralen, wichtigen Punkt konzentrieren kann. Von dem aus kann er jede Herausforderung, jeden neuen Fuchs, kann er von diesem Punkt aus steuern und bewältigen. Und der Philosoph Isaac Berlin, der hat auf Basis dieser Farbe die Menschen in Fuchstypen und in Igeltypen eingeteilt und sagt, entscheidend, dass du mit dem, was dir anvertraut ist, etwas zustande bekommst, ist, dass du den Mut hast, den Mut, dich auf eine Sache zu konzentrieren. Das ist das, was die etwas erreichen, von denen unterscheidet, die nichts erreichen, die sich verzetteln. Es gehört Mut dazu, sich auf eins zu konzentrieren, Nächte durchzumachen und auf eins zu vertrauen, bis sich irgendwann einmal zeigt, es war gut. Die Relativitätstheorie, Einstein, eine Sache. Da gab es bestimmt, bevor er zu diesem Durchbruch kam, etliche Zeit, wo er an seine Idee geglaubt hat, wo er fleißig war, wo er an der Sache dran war, ohne es aufzugeben, und hat andere gesehen, die alles Mögliche gemacht haben, die scheinbaren Gewinner waren. Das ist etwas ganz Wichtiges, auf was Jesus mit diesem Gleichnis hinweist. Konzentriere dich auf deine Begabung, arbeite damit. Das kostet Mut. Aber noch ein Aspekt ist wichtig, die Freude. Freue dich, Gott das Anvertraute zurückzugeben. Als Schüler konnte ich die Fächer in der Schule so in zwei Bereiche unter einem gewissen Blickwinkel kategorisieren. Das eine war Deutsch, Chemie, Bio, hat Kunst dazu gehört. Das waren Fächer, da konnte ich es gar nicht erwarten, den Unterricht zu besuchen. Da konnte ich es echt nicht erwarten, eine Arbeit zu schreiben. Wenn da eine Arbeit kam, da habe ich mich richtig gut gefühlt. Und die einzige Frage war, habe ich alles so getroffen? Aber das hat richtig Spaß gemacht. Wenn ich den Lehrer auf dem Flur getroffen habe, dann habe ich mich gefreut. Und es gab andere Fächer, da ging es mir vielleicht wie diesen dritten Knecht, dem hätte ich alles Mögliche ins Gesicht sagen können. Da hat es einfach nicht gefunkt. Hier zeigt sich etwas von dem, was mit deinen Gaben auch verbunden ist, aus der Sicht Gottes. Nämlich der Punkt, an dem du das abgeben sollst, an dem du das zurückgeben sollst, und zwar mit Freude. Mit Spaß. Natürlich ist es so, dass in der Schulzeit müssen wir die ganze Klaviertastatur der Dinge durchmachen, damit wir unsere Gaben finden. Das ist eine andere Situation. Aber ich wünsche einem jeden, dass er irgendwann mal im Leben an dem Punkt landet, wo er mit Freude etwas zurückgeben kann von dem, was in ihm angelegt ist. Der Rechenschaftstag, das ist ein Festtag. Gott will, dass dir deine Gaben keine Last sind, sondern dass du dich freust auf den Tag, wo du die Gaben mit Zins und Zinseszins zurückgeben kannst. Ich habe vor ein paar Jahren in einem Buch, wo es um Betriebe geht und Unternehmen, gelesen und für mich das auch übernommen, dass es ganz wichtig ist, sich auf den Tag vorzubereiten. Von Beginn an, wo du das Ganze abgibst. Wer zu Hause mein Arbeitszimmer besucht, der sieht, da ist ein großes Flipchart, wo ich mir verschiedene Sachen notiert habe. Und da steht schon seit 3 Jahren Übergabe an den Nachfolger. Obwohl ich mir das für mich jetzt überhaupt so kein Thema ist. Aber es ist doch klar, wir haben alle nur eine bestimmte Zeit. Und es ist wichtig, es ist doch eine Freude, die Dinge mit den Dingen zu wuchern, die Gott einem in die Hände gelegt hat und sie abzugeben. Aber das wünsche ich jedem, dass er zu dieser tiefen biblischen Sicht kommt, dass uns eine Zeit vorgegeben ist. Wie, warum, wann wir uns auf diesen Tag der Rückgabe vorbereiten sollen, wie wir damit umgehen sollen, dazu möchte ich am nächsten Sonntag mehr sagen. Heute war mir wichtig zu sagen, eine Antwort zu geben auf diese Frage, womit muss ich rechnen im Umgang mit meinen Talenten? Das erste, du bist Hausverwalter, du bist nicht Eigentümer. Das zweite, dein Leben hat eine Bestimmung. Das dritte, konzentrier dich ganz auf deine Bestimmung. Und das vierte, Gott wird Rechenschaft fordern. Der Petrus, den wir alle gut kennen, der war Fischer. Wir erfahren eigentlich nicht so sehr viel über den Petrus. Nehmen wir an, er war ein guter Fischer. Und dann wissen wir, er ist eines Tages Jesus begegnet, hat Jesus erlebt und hat in dieser Begegnung gespürt, da muss ich näher ran. Dann ist er Jesus nachgefolgt. Und Jesus sagt zu ihm, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und Petrus hat sein Leben ganz neu geordnet. Er ist nicht mehr weiter Fischer geblieben, sondern er hat das Evangelium verkündigt. Wäre der Petrus Fischer geblieben, hätte er das gemacht, worin er bestimmt gut war. Weil wir nehmen an, dass Petrus ein guter Fischer war. Er hätte sicher das gemacht, was auch seine Eltern gewollt haben. Vielleicht haben die gesagt, Mensch, wir sind jetzt schon seit 4 Generationen Fischer, mach uns keine Schande, guck, dass du das Ding gut weiterbringst. Vielleicht wäre der Petrus Bürgermeister geworden in diesem Ort, weil er so ein guter Fischer war. Aber dass wir heute noch über diesen Petrus reden, hat auch damit zu tun, dass er eine mutige Entscheidung getroffen hat, den Fluch der Kompetenz abzuschütteln und das zu machen, wofür seine eigentliche Leidenschaft schlug. Worin liegt Gottes Bestimmung für dein Leben? Im Epheserbrief schreibt Paulus, wir sind Gottes Werk, geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Bitte Gott um Mut, diesen Weg zu suchen und wenn du diesen Weg gefunden hast, ihn umzusetzen. Gott wird dich bestimmt auf diesem Weg, wo du diesen Mut hast, segnen. Vertraue darauf. Ich möchte mit uns beten. Treuer und barmherziger Gott, ich möchte dir ganz herzlich danken, dass du uns begabt hast, so unterschiedlich, und dass dort, wo wir etwas von deiner Vision von Menschsein begreifen, wir glücklich werden, wir staunend werden, wir manchmal gar nicht mehr sprechen können, sprachlos werden, wie wunderbar du alles geordnet hast. Und Herr, an vielen Ecken unserer Gemeindearbeit spüren wir etwas davon. Dort, wo wir beginnen, die Rolle zu übernehmen, die du uns zugeordnet hast, wie wir zu Teams geformt werden, die ineinandergreifen, die plötzlich einen unglaublichen Mehrwert herausbekommen. Herr, in dem Zusammenhang möchte ich dir noch einmal danken für all das, was du uns im vergangenen Jahr geschenkt hast, wo du unsere Fähigkeiten im Zusammenspiel genutzt hast und viel Frucht entstehen hast lassen. Herr Jesus, du forderst uns auf, unsere Stärken und Begabungen in Gottes Sinn zu nutzen. Ich möchte dich bitten für all die Jugendlichen und Heranwachsenden in unserer Gemeinde, die vor den Fragen stehen, welchen Weg sie im Leben einschlagen. Gib du ihnen den Mut, diese Fragen zu stellen, diesen Fragen nachzugehen. Gib du ihnen gute Begleiter an die Seite, die ehrlich mit ihnen umgehen, die bereit sind, Zeit zu investieren, bis die Fragen geklärt sind. Gib du ihnen den Mut, dann auch den Weg zu gehen, den sie spüren. Ich möchte dich bitten für alle Eltern, für alle Begleiter, für alle Erzieher, für alle Lehrer unter uns, die Menschen auf ihrem Lebensweg begleiten. Mach du sie bereit, genau nachzufragen, genau zu spüren, was der Einzelne braucht und gute Ratschläge zu geben. Treu und barmherziger Gott, vielleicht sind heute Morgen Menschen unter uns, die gerade suchen nach dem Weg, auf den du sie gestellt hast. Möchte ich bitten, dass du ihnen eine Ahnung gibst von ihren Begabungen, ihren Stärken, dem, was sie nicht können und was ihre Bestimmung im Leben ist. Gib ihnen den Mut, danach zu fragen. Gib ihnen den Mut, andere danach zu fragen und dann den Weg zu gehen. Treu und barmherziger Gott, ich möchte dich noch einmal bitten, dass du uns Segen gibst, Segen schenkst für die Glaubenstage, wo solche Fragen auch im Raum stehen. Herr, es ist so vieles, was uns beschäftigt. Höre es, wenn wir jetzt in der Stille vor dir sind. All das, was uns jetzt beschäftigt, durch den Kopf geht, wollen wir in deinem Gebet noch einmal laut ausgedrückt wissen und damit rechnen, dass du unsere Gebete erhörst, wenn wir jetzt miteinander beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.